von der Tätigkeit. Oder wenn man heiratet, dann ändert sich schon einiges im Leben. Oder nach der Geburt eines Kindes. Oder mit dem Tod eines lieben Menschen, wenn man Abschied nehmen muss. Nach diesem Tag, nach diesem Abschied, ist alles oder ist vieles nicht mehr so wie vorher. Oder wenn eine Krankheit uns ereilt, auch da kommen bestimmte Veränderungen in unser Leben. Aber auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Wohnortwechsel, auch der bringt schon Veränderungen mit sich und wir müssen uns darauf einstellen. Was hat Himmelfahrt denn verändert? Wenn wir über Weihnachten, über Ostern sprechen, da würde diese Frage von vielen ziemlich einfach und eindeutig beantwortet werden können. Aber wenn man jemand fragt wegen Himmelfahrt, dann bekommt man nicht ganz so schnell eine Antwort. Es ist nämlich so, dass dieser Tag gerade in unserer Gesellschaft leider droht unterzugehen, ganz besonders seitdem man an dem Tag parallel inoffiziell auch den Vatertag feiert. Ich persönlich habe nichts gegen Vatertag, denn unsere Väter und Mütter haben es verdient, dass man an sie besonders gedenkt und sie ehrt. Das ist richtig. Was mich an der Sache aber stört, ja sogar ärgert, ist, wie unsere Zeitgenossen, viele davon, diesen Tag verbringen. Man braucht nur morgen wieder in die Zeitungen schauen oder in den Nachrichten hören und da wird wieder berichtet über die vielen Schlägereien, über die vielen Unfälle, die nur deshalb passiert sind, weil die Väter gefeiert haben und weil zu viel Alkoholkonsum im Spiel war. Deutsche Bundesamt sagt, dreimal so hoch ist an dem Tag die Unfallzahl und die Schlägereien in Deutschland sind so oft, dass die Polizei richtig zu tun hat. Wenn man das alles liest, dann schämt man sich manchmal auch, Vater zu sein. Aber wir lassen das beiseite. Mir geht es heute um etwas anderes. Es ist schade, dass Menschen sich ablenken lassen durch bestimmte Dinge von einem Ereignis, das doch eine große Bedeutung hat. Ganz besonders auch im Kontext des großen Rettungsplanes Gottes. Da hat Himmelfahrt oder besser vielleicht gesagt, die Rückkehr Jesu zu seinem Vater einen ganz besonderen Stellenwert. Und das ist heute mein Thema. Den Bericht über dieses Ereignis haben wir schon mit euch gehört. Ich möchte noch ein paar Verse hinzufügen, und zwar vom gleichen Autor, von Lukas, und zwar aus dem Evangelium, das er geschrieben hat, die letzten vier Verse aus seinem Evangelium, also Lukas 24, ab Vers 50. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder und danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Und einen Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Markus 16, Vers 19. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gegen den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Ich möchte aus diesen beiden Stellen, die ich zusätzlich noch zur Apostelgeschichte 1 gelesen habe, zwei Gedanken etwas hervorheben. Später kommen wir nochmal dazu. Zum einen lesen wir hier im Lukas-Evangelium, dass die Jünger, nachdem Jesus vor ihren Blicken verschwunden war, mit voller Freude nach Jerusalem zurückgingen. Normalerweise kennen wir das mit euch in unserem Leben etwas anders. Wenn wir Abschied nehmen, vor allen Dingen aus diesem Kontext ergibt sich das ja so, dass ein Abschied für eine längere Zeit bevorstand. Wenn das in unserem Leben ist, wenn wir Abschied nehmen von einem lieben Menschen, der für eine längere Zeit weggeht, dann ist es uns oft nicht zumute, sich zu freuen. Warum haben die Jünger denn hier so gehandelt? Warum waren sie voller Freude? Ich denke, wenn wir diesen Bericht uns etwas näher anschauen und als alles das, was der Herr mit ihnen durchgesprochen hat, bevor er sie verlassen hat, dann werden wir verstehen, dass sie schon Gründe zur Freude hatten. Und aus dem Markus-Evangelium, diese Stelle, da möchte ich nur unterstreichen, dass hier von Markus etwas hervorgehoben wird, was für uns ganz besonders wichtig ist, nämlich der Herr Jesus, als er aufgenommen wurde im Himmel, er setzte sich zu Rechten Gottes. Ehrlich gesagt tue ich mir etwas schwer, über Themen zu sprechen, die alle Jahre wiederkommen. Alle Jahre Weihnachten, alle Jahre Ostern, alle Jahre Himmelfahrt. Allerdings weiß ich aus Erfahrung in meinem Leben, dass der Heilige Geist imstande ist, uns durch bestimmte Bibelverse, die wir schon zigmal gelesen und gehört haben, ganz neue Impulse zu geben. Und darauf baue ich heute, dass vielleicht du oder du, aber auch ich, wenn wir bestimmte Bibelstellen hören werden, die uns bekannt vorkommen, die wir vielleicht sogar auswendig kennen, dass der Heilige Geist uns vielleicht eine neue Perspektive öffnet, damit wir das Wort oder durch dieses Wort wieder ermutigt werden, vielleicht eine neue Sicht bekommen und dass wir dadurch gesegnet werden. Im Vordergrund dieses Berichtes, den Andreas uns gelesen hatte aus Apostelgeschichte 1, ist natürlich die Rückkehr zu Gott, wir nennen das Himmelfahrt, und auch die Trennung zwischen den Jüngern und Jesus beschrieben. Es kam eine Veränderung in ihr Leben. Sie waren längere Zeit mit dem Herrn zusammen und nun müssen sie lernen, ohne Jesus auszukommen. Zwar nicht ganz ohne ihn, er hat ja versprochen, immer bei ihnen zu sein, aber er ist nicht mehr sichtbar vor ihren Augen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann werden wir jetzt zugeben, dass das eine völlig neue Situation ist, auch für uns. Wenn wir mit jemand sprechen, der vor uns sitzt, der vor uns steht, ist zumindest für mich das immer eine ganz andere Situation als die, wenn ich mit jemand am Telefon habe. Ich höre zwar seine Stimme, ich sehe ihn aber nicht. Noch viel schwieriger wird es, wenn wir das Ganze steigern, wenn wir auch diese Stimme nicht hören wie am Telefon, aber davon ausgehen müssen, und das können wir durchaus von der Bibel, dass auch jetzt in dieser Mitte unser Herr hier ist, er uns hört. Die Jünger mussten lernen, damit umzugehen. Der Herr wusste ganz bestimmt, dass es ihnen nicht leicht fallen wird. Und so lesen wir, haben wir gehört in diesem Abschnitt, dass der Herr sich nochmal eine Zeit nimmt, 40 Tage seit seiner Auferstehung. Und diese Zeit verbringt er ganz intensiv mit seinen Jüngern. Was tun die? Während der 40 Tage, haben wir gelesen, sahen sie ihn immer wieder. Und dann im Text weiter, der Herr Jesus redete mit ihnen. Er gab ihnen Anweisungen für die Zukunft und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Der Herr Jesus hat sich nochmal Zeit genommen, um das, was er seinen Jüngern in der ganzen Zeit, wo sie mit ihm waren, immer wieder versucht hat, klarzumachen, hat er das in einem Crashkurs nochmal zusammengefasst und ihnen nochmal vorgetragen. Warum hat er das getan? Er wollte, dass seine Nachfolger, nachdem er sie verlässt auf dieser Erde, ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und das zeichnet ihn als nicht nur als einen Lehrer aus, sondern als den, der wirklich Ahnung von unseren Menschenherzen hat. Er weiß ganz genau, worauf es ankommt. Und er möchte, dass wir mit euch uns wirklich sicher sind. Denn später wird er zu ihnen sagen, ich erwarte von euch, dass ihr meine Zeugen seid. Nun wollte er, dass diese Jünger, seine Nachfolger, auch wirklich verstehen, worum es geht. Und deshalb lesen wir, der Jesus redete mit ihnen. 40 Tage lang trafen sie sich immer wieder. Und immer wieder wurden verschiedene Themen angesprochen. Manchmal auch solche, von denen hier berichtet wird, wo die Jünger gefragt haben, eine Frage gestellt haben, die in eine falsche Richtung ging, wo Jesus das Ganze erklären musste und ihn wieder zurechtrücken musste. Sie wollten wissen, wann der Herr denn wieder das Reich Israel aufrichtet. Und der Herr sagte, darauf kommt es doch gar nicht an. Hier geht es um viel wichtigere Sachen. Der Jesus redete mit ihnen, er gab ihnen Anweisungen für die Zukunft und was auch ganz wichtig war, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Nicht das Reich auf dieser Erde, woran die Jünger in erster Linie gedacht haben. Hier geht es um etwas viel Größeres. Wenn ich damals unter den Jüngern gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso wie Sie reagiert und vielleicht auch gefragt, Herr, muss es denn wirklich sein, dass du jetzt gehst? Jetzt, wo es so schön ist, jetzt, wo du den Tod besiegt hast, jetzt, wo wir uns hier versammelt haben und du solche Pläne mit uns hast, wäre es nicht besser, wenn du auch hier bleibst? Dann könnten wir doch wahrscheinlich viel mehr erreichen, wenn du immer wieder hier bei uns sein würdest. Doch Jesus hat auch auf diese Fragen, die vielleicht im Inneren der Jünger waren, geantwortet und hat geduldig erklärt, warum er denn das tun muss. Und ich denke, es tut auch uns gut, das zu wiederholen, selbst wenn wir das auch schon vielleicht einige Male gehört haben. Dazu möchte ich uns vorschlagen, aus Johannes 16 einen Vers zu lesen. Und zwar ist er dort, ist das der 7. Vers, Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, spricht Jesus hier. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Jesus erklärt seinen Jüngern ganz geduldig, warum er jetzt gehen muss. Er beschuldigt sie nicht, nein. Er sagt ihnen hier, es ist sogar gut, wenn ich jetzt gehe. Stellt euch mal vor, ich würde hier bleiben. Dann müsst ihr ja auf den Beistand, oder an anderer Stelle heißt es Tröster, auf den Heiligen Geist verzichten. Und das könnt ihr in eurem Leben gar nicht. Denn die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben, um sie zu beschreiben, da müsste man eine extra Predigt darüber halten. Und ich denke, in 10 Tagen, wenn wir die Ausgießung des Heiligen Geistes feiern werden, wird das bestimmt auch ein Thema sein. Aber heute möchte ich nur ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Zum Beispiel, der Heilige Geist hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Er unterstützt uns in unserer Aufgabe, die der Herr uns gegeben hat, Zeuge zu sein. Denn vom Heiligen Geist heißt es, er wird die Welt überführen in ihren Sünden. Das heißt doch im Klartext, noch bevor ich jemand anspreche und ihm ein Zeuge sein will, ein Zeugnis geben will, war der Heilige Geist schon da und hat ihn schon vorbereitet. Er überführt diesen Mensch. Er zeigt ihm, worauf es ankommt. Er macht mir und dir das Zeugnis geben leichter. Der Heilige Geist soll uns Christen trösten. Wenn das nicht wäre, wer von uns hat nicht schon Situationen erlebt in seinem Leben, wo man ganz dringend Trost brauchte, wo man durch schwere Zeiten ging, wo man keinen lieben Menschen um sich herum hatte, der vielleicht einen in den Arm nimmt, zusammen betet, zusammen weint. Und dann hat Gott durch den Heiligen Geist uns wieder neuen Mut, neue Kraft geschenkt. Das ist seine Aufgabe. Der Heilige Geist soll uns unterweisen, belehren und erinnern. Wie oft stehen wir vor Situationen, wo wir weder rechts noch links wissen, wo wir wirklich spürbar erkennen, wenn der Heilige Geist uns jetzt nicht sagen würde, wo es lang geht, würden wir wieder einen Fehler machen. Der Heilige Geist soll uns auch helfen, Gott zu verherrlichen. Auch das ist seine Aufgabe. Und Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, dass durch diesen Heiligen Geist wir versiegelt werden. Auch das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Jesus muss gehen, damit wir einen Fürsprecher, einen Anwalt mit euch haben. Vielleicht fragt ihr euch, wofür brauche ich diesen Anwalt? Darf ich uns eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief, aus dem 2. Kapitel lesen? Ganz am Anfang, in Verse 1 und 2, schreibt Johannes Folgendes. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand doch Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne Sünde ist, Jesus Christus. Sünde ist für uns Gläubige etwas völlig Unnormales. Was meine ich damit? Johannes schreibt hier, sollte aber jemand doch Schuld auf sich laden, damit meint er, gesetzt den Fall, ein Gläubiger sündigt. Das kann zwar nicht seine Absicht sein und auch nicht seine Gewohnheit, aber gesetzt den Fall, es kommt soweit. Dann hat der Vater in seiner Weisheit schon Vorsorge getroffen und einen Anwalt bestellt. Und dieser Anwalt ist kein geringerer als unser Herr Jesus Christus. Also sollte jemand von uns, und leider müssen wir das uns eingestehen, passiert das immer wieder, Schuld auf sich laden, dann haben wir einen Anwalt, dem wir das sagen können und der uns vor seinem Vater vertritt. Was mir auch ganz besonders gefällt in diesen beiden Versen, dass dieser Anwalt tritt beim Vater für uns ein. Meine Lieben, durch Jesus Christus sind wir Kinder geworden, Kinder des Höchsten. Er ist unser Vater und er bleibt es auch. Und selbst wenn wir sündigen, selbst wenn wir Schuld auf uns geladen haben, sagt er sich nicht ab von uns. Wir sind und bleiben seine Kinder. Warum? Weil genau an der Stelle, wo wieder die Sünde auftaucht, wo normalerweise der Vater sich von uns trennen müsste, weil er ja mit der Sünde nichts zu tun haben kann und will, da tritt ins Spiel der Anwalt. Er tritt vor Gott und sagt, Vater, sicherlich hat der Alfred, der Johann, die Erna, Emma und wie sie auch alle heißen, sicherlich haben die gesündigt. Sicherlich haben sie eine Strafe verdient. Das steht außer Frage. Aber Vater, hast nicht du ihre Strafe auf mich gepackt, als ich am Kreuz hing? Wir mit euch haben einen Anwalt, der jeden Tag, womöglich vielleicht mehrmals am Tag, vor seinen Vater treten muss, um uns, mich und dich. Wieder zu vertreten, weil wir wieder etwas falsch gemacht haben. Und das kann er nur deshalb, weil es hier heißt, er, der selbst ohne Sünde ist. Deshalb kann er das tun. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, sagt Johannes, damit ihr nicht sündigt. Ja, es wäre gut, wenn wir wirklich nicht sündigen würden, aber solange wir hier unser Fleisch und Blut an uns haben, wird es uns immer wieder passieren, dass wir Schuld auf uns laden. Und wir werden auf den Dienst, auf diesen wichtigen Dienst des Anwaltes angewiesen sein. Und deshalb musste Jesus gehen. Deshalb musste er zu seinem Vater gehen, um jederzeit in seiner Nähe zu sein und uns dort zu vertreten. Es gab noch einen Grund, warum er gehen musste. Und davon lesen wir in Johannes 14. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als Petrus den Herrn fragte, warum sie, die Jünger, denn nicht sofort mit ihm gehen dürften, Jesus sagte, nein, nein, ihr kommt etwas später, weil ich muss noch die Wohnungen für euch vorbereiten. Bei der Vorbereitung der Predigt wollte ich wissen, wie das griechische Wort hier heißt, das man mit Wohnung übersetzt. Da ich aber kein griechischer Experte bin, habe ich Google gefragt. Google weiß ja alles. Und da sagt mir Google, dass man dieses griechische Wort an dieser Stelle auch mit Lehmhütte übersetzen könnte. Also ich bin damit nicht ganz einverstanden, weil an einer anderen Stelle steht doch in der Bibel geschrieben, dass die Straßen im neuen Jerusalem aus Gold sein werden. Und jetzt stellt euch mal vor, rechts und links dann Lehmhütten. Ne? Also da stelle ich mir den Himmel dann doch ein bisschen anders vor. Ohne darüber jetzt zu streiten, wie diese Wohnungen da aussehen werden, denke ich, können wir eins wissen. Das sagt die Bibel uns auch, dass es ein Ort sein wird, bei dem wir aus dem Staunen gar nicht rauskommen werden. An einer Stelle heißt es in der Bibel, es ist noch in kein Menschenherz gekommen. Keiner kann sich das bildhaft vorstellen, wie das aussehen wird. Aber wir wissen, dass in Offenbarung 7 steht das geschrieben, es wird berichtet von einer großen Schar, die niemand zählen kann. Das heißt, im Laufe der Zeit, seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist, bis er wiederkommt, kommen viele Menschen zum Glauben. Es wird eine Schar sein, die keiner zählen kann. Und für diese Schar, zu der hoffentlich auch du und ich gehören, für diese Schar bereitet Jesus eine Stätte vor. Wie sie auch aussehen mag, es wird herrlich sein, schon allein deshalb, weil der Herr da sein wird. Da sagt uns die Bibel. Wir werden mit ihm Gemeinschaft haben können. Wir werden ihn sehen, so sagt die Bibel, wie er ist. Jesus muss gehen, um uns später abzuholen. Zum Schluss des Berichtes haben wir gehört, ihr Galiläa, sprachen die Engel, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade gesehen habt zu gehen. Viel Zeit ist seitdem vergangen, meine Lieben. Die Engel haben das damals gesagt Und zwar nicht von sich aus. Ich glaube ganz bestimmt, dass sie das im Auftrag Gottes getan haben. Und weil das im Auftrag Gottes gesagt wurde, kommt der Zeitpunkt. Keiner von uns weiß, wann er kommt, aber dass er viel näher gekommen ist, seitdem dieser Satz gesagt wurde, das kann man sich schon denken. Wir hier im Westen haben ein relativ ruhiges Leben. Woanders geht es unseren Brüdern und Schwestern nicht ganz so gut. Auf unserer letzten Missionsfahrt in die Ukraine haben wir unsere Geschwister im Kriegsgebiet besucht. In einer Gemeinde fragte ich einen älteren Bruder: Bruder, sag mal, wie geht es euch? Und er sagte mir: Weißt du was? In der letzten Zeit auf unseren Gebetsstunden und in unseren Gottesdiensten hört man sehr oft die Geschwister beten: Komme bald, Herr Jesus. Man hört sie beten: Herr, komme bald, weil wir keine Kraft mehr haben. Komme bald und hol uns hier weg. Wir wollen weg. Ich weiß nicht, wie lange der Herr die Geschwister dort noch wird warten lassen. Wir hier, wir könnten es noch ein paar hundert Jahre, denke ich mal, aushalten. Es geht uns gut. Aber die weltweite Gemeinde Jesu, die in Bedrängnis ist und immer wieder betet: Komme bald, Herr Jesus, denke ich, das ist meine persönliche Meinung, wird den Ausschlag geben für den Zeitpunkt. Da wird der Herr sich nach denen richten, die vielleicht Tag und Nacht ihre Hände falten und sagen: Herr, komme bald, sonst halte ich es nicht aus. In Lukas 21, Vers 27 steht geschrieben: Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Meine Lieben, der Zeitpunkt wird kommen. Womöglich wird der eine oder andere unter uns das noch persönlich erleben. Das kann durchaus möglich sein. Alle anderen werden vielleicht dann schon bei dem Herrn sein, weil sie diese Erde durch Tod verlassen haben. Aber wir werden bei ihm sein. Das steht fest. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Herr kommt und jeden von uns abholt, haben wir mit euch aber eine Aufgabe. Und diese Aufgabe lautet: Ihr sollt meine Zeugen sein. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, haben wir in dem Text gelesen, und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Meine Lieben, ich habe am Anfang die Stelle erwähnt aus dem Epheserbrief, wo Apostel Paulus schreibt, dass jeder, der wiedergeboren ist, mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Das heißt, der Heilige Geist ist in uns. Und wenn das denn so ist, dann sind wir auch Zeugen. Denn wir haben hier gerade gelesen: Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, von ihm die Kraft bekommen und ihr werdet dann Zeugen sein. Jeder Christ, der den Geist empfangen hat, ist Zeuge. Ob es uns gefällt oder nicht, ob wir das wahrhaben oder nicht, haben wollen oder nicht, wir sind Zeugen. Natürlich sind wir unterschiedliche Zeugen. Entweder gute oder schlechte, brauchbare oder unbrauchbare, aber wir sind Zeugen, weil der Heilige Geist in uns ist. Ein Jugendlicher in einer Gemeinde fragte mal einen älteren Bruder: Was muss ich tun, um ein guter Zeuge zu sein? Der hat erwartet, dass jetzt ein langer Vortrag kommt, was man alles muss und darf und nicht darf. Und da kam nur ein kurzer Satz, und der gefiel mir ganz besonders, als ich das gelesen habe. Der Greis antwortete: Lass dein Licht immer an, Das war alles. Lass dein Licht immer an. Von der Bibel her wissen wir, dass wir Menschen zu Jesus führen sollen. Damit, das meint Jesus, wenn er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Er möchte, dass wir dort, wo wir gefragt werden, natürlich auch eine Antwort geben können, richtig. Aber viel wichtiger ist doch, dass wir als ein gutes Beispiel durch diese Welt gehen. Um es mit den Worten dieses Greises zu sagen, lass dein Licht immer an, wie ein Leuchtturm. Der sagt nichts, aber er gibt so vielen Menschen, die in Not sind, die irgendwo in schwierigen Situationen gekommen sind und einen Ausweg suchen, er gibt ihnen dieses Licht, er gibt die Richtung an, wo man die Rettung finden kann. In 2. Korinther 4, Vers 5, und damit möchte ich schließen, steht geschrieben, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur Diener. Meine Lieben, der Herr erwartet von uns nicht viel. Er weiß ja, was in uns ist, wie viel Kraft wir haben. Er weiß aber auch ganz genau, wie viel Kraft der Heilige Geist uns geben kann und das auch gerne tut, wenn wir damit einverstanden sind. Ja, ja, ihr habt richtig hingehört. Der Heilige Geist drängt sich uns nicht auf. Von der Bibel her wissen wir sogar, dass umgekehrt wir können ihn abweisen. Er meint es gut mit uns, er kommt und will uns helfen, er will uns mit Kraft ausrüsten und wir können sagen, nee, danke, ich komme schon selbst zurecht. Dass wir im nächsten Augenblick wieder auf die Nase fallen, das ist vorprogrammiert, aber wir versuchen es immer wieder und immer wieder. Apostel Paulus schreibt hier zu den Korinthern und sagt, nicht wir sollen uns in den Mittelpunkt stellen, nicht wir sollen groß tun, nein. Wir sollen als Diener den anderen einfach das bezeugen, was wir selbst erlebt haben. Lass dein Licht immer an. Auch dann, wenn es dir vielleicht erscheint, jetzt ganz unpassend zu sein. Es ist vielleicht jetzt besser, so denkst du oder ich, dass man das Licht mal kurz ausmacht oder zumindest vielleicht ein bisschen runterdreht, damit doch nicht jeder von Weitem sofort sieht, wer ich bin. Nein, lass dein Licht an. Wenn du wirklich Zeuge sein willst, lass es an. Vielleicht gerade in diesem Augenblick sucht jemand nach einem Ausweg und er wird froh und dankbar sein, wenn er diese kleine Leuchte, deine und meine, erkennen kann in der Dunkelheit dieser Welt. So verstehe ich Zeuge sein. Vielleicht gibt der Herr dem einen oder anderen von uns größere Aufgaben. Dann wollen wir mutig diese Aufgaben annehmen, denn wir haben jemanden, der uns dabei helfen kann, das ist der Heilige Geist. Aber sonst lasst uns in unserem Alltag doch einfach das tun, was jeder von uns tun kann. Unser Licht anlassen, damit die Menschen um uns herum sehen können. Hier ist jemand, der uns etwas anbieten kann, was die anderen nicht haben. Immer wieder, wenn wir morgen und übermorgen wieder in dieser Welt unterwegs sein werden, werden wir Menschen begegnen, die nicht viel am Hut haben mit Gott oder mit Himmelfahrt oder auch mit anderen Dingen, die für uns wichtig sind. Wir werden es ihnen auf Anhieb auch nicht erklären können. Aber was wir machen können, wir können ihnen ein Stück weit, dadurch, dass wir vor uns leuchten, mit dieser Leuchte, die der Herr uns gegeben hat, können wir ihnen ein Stück weit helfen, zu verstehen, worauf es im Leben ankommt. Und wenn wir das tun werden, dann, sagt die Bibel uns, wird der Heilige Geist weiter, diesen Samen, den wir gestreut haben, wird er weiter betreuen und wir werden staunen, was daraus alles entstehen kann. Der Jesus hat seine Jünger verlassen. Sie waren nicht traurig darüber, weil er es geschafft hat, vorher ihnen das wirklich zu erklären, worauf es ankommt. Und dieser Satz, sie gingen froh zurück nach Jerusalem, sagt mir persönlich, sie haben es verstanden. Und so möchte ich es uns allen wünschen, dass auch wir verstehen, worauf es ankommt, dass wir uns von dem Heiligen Geist leiten lassen in unserem Leben. Dann kann der Herr auch in unserem Leben durch uns kleine und große Wunder vollbringen. Der Herr möge uns dabei segnen. Amen. Lasst uns zusammen noch beten.